3 Fußfallen, der Tierfamilie-Podcast mit Peter Slavin.
So gemein, finde ich, die Briten. Die können so richtig böse und beleidigend sein. Warum, dass wir Menschen die Monster sind, ja, und vielleicht dadurch Monster kreieren. Wahnsinn, das war auch die Zeit, wo dann die Mama den Fernseher noch den Röhrenfernseher angriff und so, hast du schon wieder ferngeschaut? Der ist ganz warm.
Los geht's, willkommen bei einer neuen Folge des TV-Media Podcasts. Heute zu Gast Lilian Moschen.
Hallo, servus.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Es ist kein Vodcast, man kann das Video nicht sehen. Ich kann aber sagen, was ich sehen kann. Ich sehe nämlich Lilian Moschen vis-à-vis von mir mit dem T-Shirt. I'm boring. All I do is stay home and watch movies. Ist das dein Lebensgefühl?
Very true. Ja, das ist mein Lebensmotto. Und man soll ja ehrlich und offen durch die Welt gehen. Und dann sage ich das jetzt einfach so, wie es ist. Genau. Und ich finde es aber eigentlich gar nicht boring. Also ich glaube, Leute, die sich mit Film und Serien, aber auch mit Musik und allen möglichen Dingen beschäftigen, Kunst, Kultur, finde ich eigentlich gar nicht boring. Aber man geht davon aus, man hockst ja die ganze Zeit zu Hause, werde ich auch immer gefragt, so was, wie, wann schaust du dir das alles an, diese Serien und so. Und ja, es ist schon zeitintensiv, aber auch wunderschön.
Lieber Filme als Serien?
Zu Hause lieber Serien, tatsächlich Filme, wenn es geht, immer auf der großen Leinwand, aber wenn man sich halt mal was Älteres anschaut oder wenn es nur im Streaming irgendwie zu sehen ist, dann natürlich auch zu Hause, aber ja.
Du moderierst nicht nur beim ORF die Oscar-Nacht, sondern auch für Dreisat die Kulturzeit, wie oft fliegst du da rüber, du musst ja... Nach Deutschland?
Ja, ich muss nach Mainz, so circa alle 3 Wochen. Manchmal ist es auch kürzer und bin dann eine ganze Woche in Mainz. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war dort noch nie im Kino. Ist mir gerade aufgefallen, weil so viel zu tun ist. Weil ich liebe das ja, wenn ich so herumreise durch die Weltgeschichte, dass ich tatsächlich dann dort gerne auch ins Kino gehe. Also jetzt habe ich vor kurzem, war ich in London, eine Freundin besuchen, haben wir gesagt, jetzt gehen wir ins Kino. Da gibt es dieses Picture House, heißt das. Ja. Ein ganz nettes Kino dort beim Trafalgar Square oder Piccadilly Circus. Und ich liebe das einfach, Kinos anschauen und mit einem anderen Publikum und so. Ich finde das ganz toll.
Kannst du dann sagen, wo dein Lieblingskino sich befindet? Das schönste Kino vielleicht?
Das schönste Kino. Naja, eigentlich das New Beverly in das Quentin Tarantino Kino in L.A. ist wirklich wunderschön, muss ich sagen. Altes Kino, immer auf Film werden die Sachen projiziert. Und er hat so alte Snacks auch dort, so Retro-Snacks, die man sich besorgen kann. Und was ich auch so schön finde, man kriegt noch so richtig alte Kinokarten. Also ich weiß nicht, ob das bei uns auch immer so mal gab, so wie als würdest du in so einem alten Prater irgendwie, weißt du, so ein kleines Papier, orange oder blau und so ein wirklich, wirklich süß. Und das macht's dann, und das behält man dann natürlich.
Die Leute sind sicher auch unterschiedlich von Land zu Land. Ich weiß es nicht, in wie vielen Ländern du schon im Kino warst. Wo ist man am emotionalsten? Oder?
Ich glaube schon in Amerika. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass die dort das wirklich das, also Film feiern. Und ich habe ältere Filme dort schon auf der großen Leinwand gesehen, neue Filme, Marvel-Blockbuster, wo dann wirklich die Hardcore-Superfans dort verkleidet sitzen und ganz aufgeregt sind und irgendwie jede kleines Easter Egg irgendwie erkennen und aufschreien und oh Gott, und jetzt ist der zurück. Und das bedeutet, dass ich kenne mich da gar nicht aus, muss ich sagen, bei Marvel. Ja. Und das macht natürlich schon Spaß und Stimmung, wenn du mit so einem enthusiastischen Publikum dir das anschaust.
Eine Sache noch, ich gehe auch sehr gerne ins Kino. Es sind viele Leute mittlerweile, die dann auch immer wieder aufs Handy schauen.
Ja, schrecklich.
Naja, ist das auch von überall, wo du warst, ist das überall so? Oder?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass die Disziplin in Amerika, also vor allem, wenn man jetzt nicht, sage ich jetzt mal, diese großen Cineplexe geht, sondern in die kleineren Kinos, dass da schon mehr Disziplin herrscht, dass man auch das Medium und die Kunst einfach respektiert. Und das eine, und es gibt tatsächlich auch in vielen Kinos, ich glaube, das war das Alamo Drafthouse in Amerika, wo du nach 3-mal, also wenn sie dich ermahnen, die dann auch tatsächlich sagen, bitte, jetzt gehen sie aber, weil sie haben anscheinend mehr am Handy zu tun, als irgendwie den Film anzuschauen. Also das stört die andere nur, und dass man dann wirklich rausgebeten wird. Ja.
Also da gibt es wirklich Aufpasser unter Anführungszeichen.
Ja, wo es dann einfach, es geht einfach nicht.
So weit ist es gekommen.
So weit ist es gekommen, ja, genau. Gleichzeitig kann man dann aber auch Essen konsumieren und auch beim Alamo Drafthouse ist mir aufgefallen, also kannst du Wein und richtig Abendessen und so, aber das ist alles sehr diszipliniert, es ist überhaupt nicht laut oder störend oder so. Und das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Obwohl ich mich immer dagegen gewehrt habe, eigentlich so im Kino essen, das tut man ja nicht.
Popcorn maximal, oder?
Genau, maximal, wirklich. Ansonsten volle Konzentration auf
volle
die
Konzentration
Leinwand.
Ja, genau. Du, genau. Legen wir doch mit der unfairsten aller Fragen los. Was ist der beste Film aller Zeiten?
Wahnsinn. Oh Gott, das ist wirklich eine gemeine Frage. Die darf man nie stellen, aber... Ja, ich habe mir gedacht, was werde ich sagen, was werde ich sagen? Und wenn ich so durch meine Wohnung herumgehe und schaue, was da alles so hängt, dann muss es einfach 2001 sein von Stanley Kubrick, würde ich schon sagen. Es ist ein bisschen eine fade Antwort, weil ich habe das Gefühl, viele Regisseurinnen und Regisseure nennen auch diesen Film, sonst in den Top 3, sage ich jetzt einmal. Aber für mich tatsächlich auch einer der wichtigsten Filme, auch einfach, weil er so zeitlos ist. Und gerade jetzt stellen wir uns die Frage, wie werden wir mit der KI leben? Wie wird sie unser Leben, unsere Arbeit beeinflussen? Und einer der offensichtlichen Fragen in diesem Film ist ja tatsächlich, was passiert, wenn du plötzlich nicht einer Meinung bist mit der KI und die Mission ganz anders interpretierst als die KI? Kommt man da zusammen oder nicht? Was passiert? Da kann man die überhaupt abschalten, abdrehen, diese KI, diesen Roboter, diesen Computer, HAL 9000, wie er in 2001 heißt. Und also allein deswegen ist das definitiv der wichtigste und beste Film aller Zeiten. Und natürlich visuell, also kann man, das ist keine Frage, was da alles passiert. Und man muss sagen, der Film ist 1968 rausgekommen. Das war vor der Mondlandung, das war erst 1969. Und was Kubrick da schon gewusst hat, also wie man das visuell inszeniert, diese Schwerelosigkeit, wie sich das anfühlen könnte, wie die Ästhetik ist in so einem Raumschiff. Also da muss man schon sagen, Hut ab und kein Wunder, dass man dann auch behauptet hat, dass Kubrick die Mondlandung inszeniert hat oder dass sie gar nicht passiert ist. Das war alles gedreht hat, genau. Beliebten Verschwörungstheorien, aber für mich einfach wirklich ein unfassbarer Film, auch weil er so eine eigene Bildsprache kreiert, was für mich immer auch ganz wichtig ist und sehr viel auch einfach über Farben, Schnitt, Rhythmus erzählt, ohne dass es jetzt wahnsinnig viele Dialoge gibt und natürlich auch einerseits diese Technologiefrage, KI und dann auch etwas dieses Philosophische, was macht den Menschen aus und sind wir im Endeffekt so technologiebesessen, wollen wir immer weiter, was ja einerseits sehr schön ist, dass wir immer sagen, wie geht's weiter, aber andererseits natürlich Blessing in a Curse, wie man so schön sagt, wohin führt uns das als Gesellschaft und wie werden wir leben und so und das ist so schön an diesem Film.
Und der ist 1968, oder?
Also es ist unglaublich, oder? Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, ich hatte das Glück, den auf der großen Leinwand zu sehen, weil so oft sieht man den gar nicht auf der großen Leinwand. Und es war wirklich ein atemberaubendes Erlebnis und auch einfach die Visuals, die Special Effects, wie man so schön sagt, sind einfach sensationell. Also für die Zeit und ich glaube, das war auch der einzige Oscar, den der Herr Stanley Kubrick bekommen hat. Damals hat man nur einen Namen einreichen können und sie haben seinen Namen eingereicht, obwohl natürlich mehr Leute dran gearbeitet haben an den Special Effects und dafür den Oscar bekommen, sonst nie, nicht mal Regie oder so. Voll traurig.
Ist das du als Oscar-Auskennerin, ist das die größte Ungerechtigkeit?
Es gibt so viele Ungerechtigkeiten, muss ich sagen. Also jedes Jahr ungefähr 10 allein die Oscar-Snaps oder so. Aber es ist eine der großen Ungerechtigkeiten. Und andererseits denkt man sich ja, so ist halt das Leben. Die Besten werden oft unterschätzt oder werden eben nicht honoriert oder erst im Nachhinein. Auch ein David Lynch hat nie einen Oscar bekommen. Mhm. Auch komplett absurd. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht die Oscars anschauen soll. Ich liebe die Oscars. Also das ist echt so mein Highlight jedes Jahr, muss ich sagen.
Ja, Traumjob.
Ja, genau.
Jetzt 2001 ist ein großartiger Film, ein Kultfilm, aber ich weiß nicht, wie oft man sich den anschauen kann. Ist das ein Film, den du dir oft anschauen kannst?
Wenn der läuft schon, aber ich glaube, das ist ein Film eben, vor allem nachdem ich ihn jetzt auf der großen Leinwand gesehen habe, den man sich auf der großen Leinwand anschauen sollte. Und wenn ich aber jetzt, keine Ahnung, das Gartenbaukino habe ich, glaube ich, auch vor ein paar Jahren, glaube ich, auch gezeigt. Wenn ich hier bin und das sehe, dann schaue ich ihn mir schon gerne an. Das ist sowas ganz, ganz Besonderes. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, ja, was ist heute Samstag, habe ich Zeit jetzt am Nachmittag, haue ich mir jetzt einfach mal Space Odyssey rein. Also man muss schon in der richtigen Stimmung sein.
Ja. Kannst du benennen, was der Film ist, den du am welcher Film der ist, den du am öftesten gesehen hast?
Ich habe tatsächlich, also es gibt einige, ich schaue ja total gerne Filme zwei- und dreimal und viermal. Und auch mit der Zeit, wenn man nach ein paar Jahren sich dann nochmal einen Film oder auch Serien, jetzt habe ich wieder Mad Men angefangen zu schauen, wie sich da auch die Beobachtung da verändert. Und man hat manche Szenen ganz anders in Erinnerung. Nein, der Schnitt war doch hier und warum ist es plötzlich, naja, hast du ganz anders in Erinnerung. Ja. Aber ich glaube, den Film nicht tatsächlich am öftersten auf dem Computerbildschirm oder auf der großen Leinwand. Ich glaube, es war Taxi Driver von Scorsese.
Das ist harte Kost, muss
ja,
ich sagen.
Aber ja, wunderschön. Ich mag ja so Mood-Filme, also wo du so richtig so in eine Welt eintauchen kannst und wo es vielleicht gar nicht so viele zum Plot-Points geht und Dialoge, sondern einfach so in einer, ja, in einer ganz seltsamen Welt und in einem Milieu dich befindest und auch in einer Zeit, also so, was ist das, early 70s New York irgendwie.
Total kaputtes New York.
Komplett kaputtes. Also das ist ja auch so schön, wenn ich immer wieder auch in New York bin, wenn du dann die Straße ist, oh, das ist doch Times Square, das könntest du jetzt nie wieder so sehen in der Form. Hat sich komplett verändert natürlich. Die Stadt ist auch nicht mehr so gefährlich wie damals, eh klar. Aber das sind auch ja, ein unglaubliches Erlebnis, wenn ich Taxi Driver.
Ja, wie gesagt, harte Kost, aber natürlich super starker Film. Ja. Versuchen wir es mal ganz kurz mit leichter Kost. Magst du Komödien?
Ich liebe Komödien.
Okay, das beruhigt mich.
Ich liebe Komödien, ja. Ich liebe auch Stand-up-Comedy wahnsinnig. Und auch da könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt so ein, sage ich jetzt mal, eine Prophezeiung, dass man da vielleicht auch mehr, vielleicht auch im Kino, so wie man Konzerte jetzt, vielleicht nicht Taylor Swift oder Justin Bieber im Kino sehen kann, dass man sich tatsächlich diese sogenannten Specials, die man auch auf Netflix und so sehen kann, weil manche so toll gedreht sind und auch inszeniert sind von großen Regisseuren, sage ich jetzt mal.
Echt, sowas gibt es?
Ja, Spike Jonze oder so. Okay. Ja, aber es gibt immer wieder Regisseure, die auch sehr Comedy-affin sind, auch an Paul Thomas Anderson oder so. Oder Quentin Tarantino ist auch so ein Comedy-Fan. Könnte ich mir vorstellen, dass er, wenn er so einen Lieblingscomedian hat, dass er sagt, oh, ich inszeniere jetzt mal dein Special oder so. Und kann ich mir vorstellen, würde ich mir wünschen auch, dass man das auf der großen Leinwand sieht, weil da gibt es schon ein paar wirklich auch tolle, toll gedrehte Sachen. Aber das ist jetzt mal eine ganz eigene Nische. Yeah. Ansonsten Comedy, ich liebe Shaun of the Dead. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Edgar Wright. Das ist so einer meiner. Simon Pegg, Nick Frost. Könnte ich mir auch, habe ich wahrscheinlich schon tausendmal gesehen oder so. Aber das ist so, wenn ich mal schlecht gelaunt bin oder so, oder wenn irgendwie gar nichts gerade läuft, dann Shaun of the Dead. Es gibt nichts Besseres, als sich so eine Gruppe von so, was sage ich jetzt mal, taugen, nicht so Losern irgendwie ernsthaft, also, wir sind so einer Extremsituation zurechtkommen.
Nämlich Zombies.
Ne? Genau, es sind die Zombies und die Idee ist, wir müssen ins Pub. Wohin sonst? Das ist unsere einzige Rettung. Und es ist so blöd, der Film, gleichzeitig irrsinnig nett, leicht. Und ich fand, gerade in der Pandemie habe ich ihn auch ein paar Mal angeschaut und mir gedacht, okay, it feels right.
Und da gibt es auch die Szene, wo sie mit Platten werfen, oder?
Ja, genau. Und die Songs.
Entscheiden, welche Platten, oder?
Herrlich, ja. Tolle Popkultur-Momente und auch wirklich tolle Musik, muss ich sagen. Also echt so coole Brit-Pop-Musik und junge britische Bands, 80s Matchbox Beeline Designs werden gefeatured. Ja, genau. Also herrlich. Und vor allem am Ende wird nicht aufgelöst, woher diese Zombies kommen, das wird überhaupt nichts erklärt.
Völlig egal.
Vollkommen wurscht. Und der eine bleibt dann als Zombie, als Haustier-Zombie quasi zu Hause und so. Also herrlich. Ich liebe diesen Film, diese Komödie. Einer der besten.
Da gibt es ja diese Trilogie, ich glaube, wie haben sie genannt? Die Coletto-Trilogie oder so, irgendwie heißt die doch, mit eben Simon Pegg, Nick Frost, da waren sie Polizisten.
Genau, der Hot Fuzz hat er so geheißen, Der war auch gut,
lustig,
genau, aber unerreicht für mich Shaun of the Dead. Ja.
Und das mit dem Alien Paul ist nett.
Genau, das war nett.
Genau, war das jetzt nicht so der Brüller, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Und Shaun of the Dead war aber die erste, gell? Unerreicht.
Das ist britischer Humor eher vor anderen Ländern? US-Humor oder österreichischer Humor?
Österreichischer Humor auch. Ich meine, wir sind halt wahnsinnig düster und das braucht man halt manchmal auch.
Im Moment, du magst Taxi Driver.
Ja, aber das stimmt. Das stimmt, aber wenn es um Humor geht, ich mag schon, wenn es ein bisschen leichter ist auch. Also wirklich auch so blödelmäßig und so. Das habe ich schon gern und das sind wir, glaube ich, jetzt nicht die Besten. Wir sind da eher dark, würde ich sagen. Aber US-Humor auf jeden Fall. Ich finde, das hat was sehr, sehr, sehr Leichtes, der US-Humor. Aber der britische Humor ist halt so quirky und irgendwie total schräg. Das habe ich auch so gerne. Kann auch düster sein, habe ich das Gefühl.
Schwarz auch natürlich.
Schwarzer Humor, genau. Aber The Office, wenn man jetzt sagt, das ist so der Klassiker, wenn man sagt, ja, amerikanisches The Office oder britisches, muss ich schon sagen, das britische, die sind auch so gemein, finde ich, die Briten, die können so richtig böse ja. und beleidigend sein. Du denkst, Wahnsinn, und so richtig kreativ in ihren Beleidigungen irgendwie, also das ist schon...
Ja, Ricky Gervais, wenn ja, du schon bei Office bist, genau, ja, bei den Golden Globes, alle beleidigt.
Alle beleidigt, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Das ist schon, also das muss man schon schaffen. Also es ist ein Wahnsinn. Ich würde ja ihn auch gerne bei den Oscars sehen, aber ich glaube, das hält dort keiner aus. Und wir wissen ja, was passiert, wenn ein Comedian mal über die Schräge schlägt, dann wird auch mal zugeschlagen.
Wird nie eingeladen, genau.
Und das wollen wir natürlich vermeiden. Die Nerven liegen blank dort bei den Oscars. Ja, das ist die größte Nacht und das wird keiner aushalten. Halten. Ja. Was natürlich sehr schade ist, weil ich will, Humor gehört dazu. Und als Celebrity muss man das schon aushalten.
Absolut, absolut. Ja. Shaun of the Dead ging es eben um Zombies. Das heißt, wenn es nach mir geht, sind wir jetzt gleich im Horrorgenre. Mhm. Was war dein allererster Horrorfilm?
Ich glaube, mein allererster Horrorfilm tatsächlich war, ich habe mich nicht ganz sicher, es war entweder Chucky, die Mörderpuppe.
Klassiker.
Klassiker ja. oder Carrie, auch ein Klassiker. Ja. Brian De Palma. Und das war noch die Zeit, kann ich mich erinnern, ich hatte noch keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer und es war irgendwie Ferien oder so und habe mich rausgeschlichen und haben halt irgendwie so war Fernseher aufgedreht und da hat man noch nicht gestreamt, sondern hat dann einfach so mal picken geblieben und dann haben wir gedacht, aha, da geht's um eine Highschool und junge Kinder oder Jugendliche. Und das war dann ganz schön hardcore, muss ich sagen. Ja. Also das ist Filmgeschichte, Horrorfilm, der Filmgeschichte geschrieben hat, Wahnsinnsszenen, wahnsinnige Farben und Auflösung. Aber das war auch der Moment, wo ich dann begriffen habe, ach so, Horrorfilme, da geht es eigentlich darum, dass wir Menschen die Monster sind, ja, und vielleicht dadurch Monster kreieren. Aber dass es gar nicht so sehr, dass du dich gar nicht so sehr vor den Monstern fürchtest oder die Leute eben wie Carrie, die dann plötzlich irgendwelche Superkräfte haben und auszuckt und so. Ein Mobbing-Drama, genau. Auch sehr aktuell. Sondern es geht darum, wie gemein wir zueinander sind und wie gemein die Menschen sein können. Das ist schon.
Auch die Mutter ist ja nicht ganz dicht, muss man sagen.
Nein, überhaupt
religiös
nicht.
Religiös durchgeknallt.
Komplett und weiß überhaupt nicht, wie sie mit diesem jungen Mädel umgehen soll, die sich auch in der Pubertät befindet und so. Also ganz, ganz schlimm auch dieses, ja, sehr, sehr protestantisch oder evangelical Amerika und
Und wie sie am Ende durchdreht, sie ist basic und sich dann rächt. Beim Abschlussball, glaube ich, ist das ja.
Eine sensationelle Szene, auch weil das eben Brian De Palma einfach visuell aufgelöst hat, weil basierend auf einem Stephen King Roman und klingt ja schon arg genug, was da alles passiert, aber wie er das tatsächlich, ja, es ist alles so in Slow Motion und man hört auch nicht wirklich, was da passiert, sondern sie hat da dieses Blut überall und dann fangen alle an zu lachen und dann kommt der Splitscreen, wo du dann einfach ihr Gesicht siehst und dann was sie dann macht mit ihren Superkräften und so. Wirklich toll und einfach diese Farben, dieses rot-orangige, Wahnsinn.
Ich habe auch in Erinnerung, wie Sissy Spacek, wie arg sie schaut zum Schluss.
Mit diesen blauen,
so ganz wirklich stechender Blick. Ja.
Und diese Bewegungen.
Zum Fürchten. John Travolta spielt auch mit.
Ja, glaubt man gar nicht, aber er spielt auch mit. Ja, auch eine Legende, das stimmt.
Ja. Ja. Das heißt, warte, lass mich kurz rekapitulieren. Das heißt, du bist irgendwann als junges Mädchen, wie alt warst du da, als du Carrie gesehen hast?
Gute Frage. Ich nehme an, ich werde so 13 gewesen sein.
Hast du dich rausgeschlichen?
Das war noch
Da lief Carrie.
Da lief Carrie, ja, irgendwo war dann um Mitternacht oder ich weiß nicht, oder spät oder vielleicht was eine Wiederholung, irgendwas. Und das war schon eine schöne Zeit, weil da hat man so Dinge entdeckt, zufällig, wo man dann einfach wirklich so picken bleibt und sich denkt, was ist denn das jetzt eigentlich? So habe ich einige Regisseure entdeckt und auch Filme, kann ich mich erinnern. Das war schon eine sehr prägende Zeit. Also da gab es, ob das jetzt ORF war, Dreisat, Arte, diese Klassik, wo du einfach denkst, what the hell, schaue ich mir da jetzt gerade an, aber ich bleibe mal dran, weil das ist ja echt ein Wahnsinn. Und es war auch die Zeit, wo dann die Mama den Fernseher noch den Röhrenfernseher angegriffen hat, so, hast du schon wieder mehr geschaut, der ist ganz warm. Wurde man dann erwischt, so, ups, ja.
Aber hast du dich gefürchtet dann bei Carrie?
Ja, also ich glaube schon, gefürchtet, ja, obwohl ich schon von klein an angefangen habe, immer zu analysieren auch gleich, warum, auch ein bisschen so wie das Quentin Tarantino erzählt, warum er schon von so früh an irgendwie angefangen hat, so Filme, auch brutale Filme zu schauen. Und gesagt, ja, er hat das aber immer mit seiner Mama danach analysiert, was macht das mit einem und warum wurde dieses Bild gewählt und warum macht das der Charakter? Und solange Gewalt und Horror Sinn macht, auch für dich als junger Mensch, du aber begreifst eben, warum wird sie so und warum wird sie so behandelt und wer sind eigentlich die Bösen, kann man auch mit diesem Horror, glaube ich, besser umgehen und das irgendwie besser verdauen. Und aber ja, die Bilder, dieses Blut, das bleibt auf jeden Fall, ja.
Ein wirklich, ja, super Film, auch schwere Empfehlung. Chucky die Mörderpuppe, vielleicht nicht so die schwere Empfehlung,
aber wie seine Erinnerung an Chucky. Es war halt, das ist halt der Moment, wo dann Horror dann auch lustig wird, auch als Kind, du denkst, okay, es schaut dann einfach lustig aus, wenn diese kleine Puppe komplett narrisch wird und mit dem Messer herumrennt und Leute abstechen möchte, ist es dann schon auch lustig, muss man sagen.
Stimmt, ja.
Genauso, wir haben die Kleinen auch diese, die man in der Nacht nicht füttern kann, darf.
Die Gremlins
war auch so auch ein Klassiker. Du denkst, eigentlich wahrscheinlich Horrorfilm, könnte man sagen, aber es war eigentlich total lustig.
Wobei diese Regel ist ja absurd. Eine Regel, füttere sie nicht nach Mitternacht.
Und kein Wasser. Und
aber es
nicht
ist immer
füttern.
Nach Mitternacht.
Aber es stimmt. Was soll das überhaupt? Genau.
Genau. Gibt es eigentlich Filme, die du total überschätzt findest? Auch natürlich jetzt im Hinblick auf Oscars wahrscheinlich, wo du denkst, wieso kriegt das jetzt einen Oscar? Oder anders, warum finden denn alle so gut und ich nicht den Film?
Ja, da muss man immer aufpassen, gell, weil da gibt es dann vielleicht auch so die Hardcore-Fans. Aber ich muss sagen, ein Film, vielleicht sollte ich mir wieder mal anschauen, aber den ich nie begriffen habe, warum der so toll sein soll.
Du bist leiser.
Ich werde immer leiser.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Good Will Hunting.
Good Will Hunting?
Ja.
Oh, den mag ich.
Oh Gott, das tut mir so leid. Aber ich muss mir vielleicht nochmal anschauen.
Macht ja nichts.
Es war so ein Film, wo man warum ist das so ein Big Deal? Und alle haben geredet und dieses Drehbuch und es ist so sensationell. Und Matt Damon und Ben Affleck, das war ein großer Durchbruch in Hollywood und sie haben das Drehbuch geschrieben, haben dann auch durchgesetzt. Also die ganze Produktionsgeschichte ist ja total faszinierend und toll und ich sage nichts dagegen und die beiden sind ja auch talentiert, bitte no hate. Ja. Aber dass dieser Film so abgefahren, und auch der Robin Williams ist toll darin und so, also auch tolle Performances. Aber wenn man sich es wirklich anschaut, ist es so ein bisschen fad, ne? Also so, auch das, oh, tatsächlich, das ist der dort putzt am College und dann
und
mit
Genie,
der, und dann ist er ein Genie, oh mein Gott, eh klar. Also es ist dort, es ist ein bisschen fad, muss ich sagen, unpredictable.
Yeah.
How do you like them apples und so, es gibt dann so seltsame Zitate auch.
Yeah.
Aber ja, das war so ein Film, wo man denkt, ja, okay, okay, dass es den gibt, da habe nichts dagegen, aber dass der so abgefeiert wird, verstehe ich jetzt nicht. Und dass sie, also auch diese genialen, plötzlich dann so Schreiberlinge, dann plötzlich Drehbuchautoren gefeiert werden, also verstehe ich an Woody Allen, muss ich sagen, wurde natürlich gecancelt, sondern Quentin Tarantino, die mit ihren Erstlingswerken und mit der ersten, wo du denkst, wow, das ist wirklich was ganz anderes.
Ja.
Habe ich jetzt, muss ich sagen, bei Good Will Hunting nie so wirklich verstanden. Was ist noch so ein bisschen, ich finde die ganzen Marvel-Filme auch ein bisschen
nicht dein Ding.
Nicht wirklich überschätzt, muss ich sagen. Auch so Avatar, muss ich sagen, auch ein bisschen überschätzt. Und die
zählst gerade die erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
Und die, nein, ich verstehe schon, dass sie so als, ja, also Popcorn-Kino vielleicht funktionieren, aber weiß ich nicht. Und auch, apropos erfolgreich, ich finde auch die ganzen Herr-der-Ringe-Geschichten ein bisschen fad, muss ich sagen.
Also bist du einfach nicht dieser Fantasy-Science-Fiction?
Science-Fiction auf jeden Fall. Ich liebe Science-Fiction, aber ich
glaube, 2001, genau.
2001, Terminator 2, auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe Science-Fiction. Aber ich glaube, mit Fantasy habe ich ein bisschen Probleme.
Herumfliegende Drachen und so.
Ja, und wenn es halt, wenn die Geschichte sehr gar banal ist, ja. Und ich meine, oh Gott, die ganzen Tolkien-Fans werde ich jetzt umbringen.
Wir werden das alles rausstellen.
Ja, wir müssen alles rausstellen. Nein, ist halt für mich halt einfach nichts für mich, ja.
Ach, ich finde, das ist immer die schärfste Frage, weil ich habe Filme total überschätzt. Ich finde das großartig, ja.
Ja.
Okay, ich habe dir ein Fragenpaket richtig geschickt, ja. Was habe ich dir jetzt noch nicht geschickt, ja? Was haben wir noch nicht durchgemacht, ja?
Genau.
Bei welchem Film? Es gibt, jetzt kommt die Weinfrage.
Ja, oh Gott.
Und ich meine damit nicht den Alkohol, sondern bei welchem Film hast du das erste Mal und das letzte Mal geweint?
Das erste Mal ziemlich sicher so Bambi. Ich glaube, das war so Core-Memory. Ja, oder? Aber es war
das Traum einer ganzen Generation.
Eine ganze Generation tatsächlich. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Das war Bambi und wo ich mich auch noch wirklich so aktiv erinnern kann, wo ich aus dem Kino rausgekommen bin. Mit Bambi, glaube ich, habe ich zu Hause gesehen. Und wo ich mich wirklich nicht beruhigen konnte, war Mein Girl, meine erste Liebe mit Macaulay Culkin und Anna Chlumsky. Und das war auch eine arge Todesszene, muss man sagen.
Ich habe das, glaube ich, verdrängt. Er stirbt wegen Bienenstichen.
Ja, seitdem habe ich.
Das ist unglaublich.
Ja, ja, es ist, und da gibt es diese Szene, wo er dann tot ist und er trägt immer diese Brille und dann hat er sie nicht mehr. Und dann schreit sie, er braucht seine Brille und sie möchte ihm halt die Brille
geben.
Bei der Begräbnis. Oh Gott, das ist so herzzerreißend.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und die zwei sind ja echt zuckersüß und funktionieren, finde ich, auch total gut in diesem Film. Und
den zweiten Teil habe ich mir nicht mehr gegeben. Es gibt,
glaube ich, schon, aber ich mag den nicht. Ich finde
Worum geht's da? Ohne ihn kann es ja nicht funktionieren.
Ja, eben. Voller Betrug hier. ich glaube, sie ist ein bisschen älter und sie besucht entweder in L.A., also in Anaheim, irgendwie so Disneyland, glaube ich, kommt da irgendwie vor. Oder in Florida besucht sie Verwandte und lernt dort, ich bilde mir ein, es ist Brad Renfro, aber ich weiß es nicht, der, glaube ich, schon verstorben ist.
Ja, verstorben ist, ja.
Schauspieler. Ich glaube genau, dass er dann ihr Love Interest ist und dann, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich kann mich nur erinnern, sie hatte diesen Stimmungsring noch, den sie gekriegt hat von, ich glaube, von Macaulay Culkin. Und den Rest habe ich auch verdrängt, muss ich sagen.
Ja. Also reden wir auch nicht mehr darüber, lassen wir das.
Aber das war, genau, Bambi und My Girl, meine erste Liebe heißt das auf Deutsch.
Bambi hast du sicher als Kind gesehen, nehme ich an.
Ja.
Und warst dann gebrochen.
Ja, schrecklich. Aber ich war auch, also bis heute, ich weine ja total leicht, muss ich sagen. Und ich kriege auch total, also Gänsehaut bei Musik oder Szenen und auch bei Filmen ist es nicht schwer, mich zu weinen. Obwohl, ich muss sagen, ich weine eigentlich nicht bei, außer jetzt natürlich jetzt bei Bambi und bei My Girl, aber das war das erste Mal. Aber je älter ich geworden bin, desto weniger weine ich jetzt, sage ich mal, bei diesen manipulativen, emotional manipulativen Szenen, wo sie wirklich dann wirklich die Streichermusik und der Wahnsinn und gib ihnen und mehr Drama und mehr Musik und so. Da weine ich eigentlich nicht, das kriegt mich nicht, da bin ich schon komplett abgehärtet. Aber ich weine mehr bei sehr seltsamen Momenten, muss ich sagen. Also wenn jemand einfach so sein Schicksal akzeptiert und damit irgendwie klarkommt. Also wenn man so die Existenz, diese kleine Existenz, die wir da haben als Menschen, dann spürt und wie viel größer man darin aber auch beweisen kann. Das finde ich immer sehr schön. Auch bei ganz banalen Dingen, also ich kann mich erinnern bei Once Upon a Time in Hollywood, auch wenn es ästhetisch einfach so schön ist, gibt es die Szene, wo der Brad Pitt, die Sonne geht unter und er sitzt in diesem wunderschönen Auto, ich weiß nicht, was das für ein Auto ist, aber ein geiles, Oldtimer-amerikanisches Auto und fährt den Sunset Boulevard entlang Richtung zu Hause über den Freeway in Inns Valley und die Sonne geht unter und du hast dieses Oldschool Vintage LA und die Neonlichter werden aufgedreht und es läuft die Rolling Stones im Radio und er ist da ganz allein in diesem Auto und du begreifst diesen Charakter in seiner Einsamkeit, aber das macht ihn auch glücklich. Es ist voll okay, dass er jetzt sich auf seinen Hund freut und auf sein kleines Abendessen zu Hause in seinem im Trailer. Und das waren so Momente, die dich extrem visuell berühren und dann auch eben, wie gesagt, auch den Charakter einfach dann viel besser verstehst, wo mir dann einfach die Tränen kommen und ich Gänsehaut bekomme und sage, oh mein Gott, ich fühle diese Situation, ich fühle ihm so nahe, ich bin ihm so nahe, diesem Charakter und diesem wunderschönen L.A., wieder diese Mut, diese Stimmung, die wir so nie erleben können, wenn wir einfach schon die Zeit vorbei ist. Das sowas finde ich sehr schön. Also weirde Situationen.
Na, verstehe ich. Du hast jetzt oft Quentin Tarantino genannt. Könntest du, Ranking ist jetzt übertrieben, aber könntest du die drei besten von ihm für dich nennen?
Schwierig.
Viele hat er ja nicht gemacht, also so gesehen.
Na, schwierig, aber definitiv Once Upon a Time in Hollywood. Platz 1.
Wirklich? Okay, ja.
Dann Pulp Fiction und Jackie Brown. Ich glaube, das wären so meine. Und Pulp Fiction ist auch der Film. Ich glaube, das war auch einer deiner Fragen, den ich als Jugendliche, den ich am meisten gesehen habe, oder der, nämlich als Jugendliche, das war der Film, wo ich tatsächlich dann zu Hause gesessen bin mit dem Videorekorder und dann das mitgeschrieben habe, die Dialoge und die Schnitte und die Kameraeinstellungen, weil das so out there war.
Das war auch wirklich irgendwie eine Zäsur, kann man sagen, oder? Das war wirklich was Neues, was Besonderes damals, Pulp Fiction, ja.
Absolut.
Stimmt, die Frage habe ich übersprungen, das, ja. Welchen Film hast du als Teenager geliebt? Pulp Fiction.
Ja,
das eine war auch ungewöhnliche Wahl, aber du bist halt ein Filmfan, also du bist jetzt nicht die normale Filmschauerin, glaube ich, sondern du bist sehr interessiert.
Nein, ich hatte schon auch, also ich kann mich erinnern, Romeo und Julia, wir waren alle im Leonardo DiCaprio Craze und so, habe ich schon auch gern gesehen und aber.
Dann war er bei, entschuldige, Once Upon a Time in Hollywood plötzlich.
Ich weiß, ist das nicht herrlich. Aber so wirklich der, ja, ist von klein auf, glaube ich, hat mich auch wirklich fasziniert. Also nicht nur als Unterhaltung, sondern auch, wie funktioniert das Ganze und warum und wie kommt man auf diese Idee und warum dieser Dialog hier und warum ist das so absurd und wieso fasziniert mich das so und hat das so eine Anziehungskraft. Und das war halt bei Tarantino und Pulp Fiction, wo du einfach denkst, was, wo beginnt das jetzt und wie gehört das jetzt zusammen, ist halt, hat eine unglaubliche Faszination sowas. Und
du hast Dialoge mitgeschrieben?
Ja, voll.
Auf Englisch oder auf Deutsch?
Auf Englisch. Das ist auch das Ding, ich habe sehr früh angefangen, die Filme dann tatsächlich auf Englisch zu schauen. Und es gab ein Erlebnis, also ich hatte bis jetzt True Romance nur auf Deutsch gesehen. Und ich hatte das jetzt das erste Mal auf der großen Leinwand, war ich in Amerika, haben sie den gezeigt auf Englisch. Und es war schon toll, den mal auf Englisch zu sehen, weil das war so ein Film, den habe ich immer nur auf Deutsch irgendwie gesehen.
Ja.
Aber es hat schon was Besonderes, finde ich, wenn man es dann im Original sieht. Auch asiatische Filme, also auch Parasite oder auch ein Film, bei dem ich jetzt geheult habe, war Wim Wenders Perfect Days. Bei sowas heule ich dann auch, muss ich sagen. Also bei kloputzenden, Patti Smith liebenden Herren irgendwie muss ich auch weinen. Das war auch so ein Ding, das mich sehr fasziniert hat. Genau. Und aber die im Original zu sehen, das finde ich eben, also die Sprache, wenn man nur seufzt oder wenn man nur vor sich hin summt und so, wenn man das alles im Original hören kann, das gibt einem schon sehr viel. Muss nicht immer, finde ich, deutsch sein, die Übersetzung. Es reichen auch die Subtitles.
Ja. Wir sind am Ende. Ja. Lilian, das war total interessant, urspannend. Und
ich
wir
kann
haben
so viel mehr noch reden.
Machen dann Teil 2.
Ich habe immer einen Teil 2. Ja.
Wir haben jetzt auch schon ganz viele Empfehlungen genannt. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Einfach rausschießen nochmal eine Empfehlung. Bitte, Leute, schaut euch das an.
Alt oder neu oder egal?
Völlig egal. Was würdest du jetzt einfach spontan nennen?
Völlig egal. Ich würde auf jeden Fall Sean Baker mit der Nora, der jetzt viel.
Den habe ich noch immer nicht gesehen.
Oh, auch da habe ich geweint, weil du auch die eine Frage war, wo du zuletzt geweint hast, also als Kind bei Bambi und My Girl und jetzt bei Anora die Schlussszene, auch sehr schön, herzzerreißend. Anora, aber nicht nur Anora anschauen, sondern auch seine anderen Filme wie Tangerine, nur mit dem iPhone gedreht, bitte, sollte man sich unbedingt anschauen.
Okay.
Die Safety Brothers kann ich auch nur empfehlen, von den neuen Uncut Gems, ein absolutes Highlight. Mit Adam Sandler in einer großartigen
Rolle.
Ja, und absurden, aber trotzdem ernsten Rolle, ja.
Ganz kurz, hast du Happy Gilmore 2 gesehen?
Nein, noch nicht.
Da spielt nämlich einer der Safety-Brüder den Bösewicht.
Ich weiß, der Ben Safety spielt, aber den muss ich mir noch anschauen. Und das kann ich noch empfehlen. Was kann ich sonst noch empfehlen?
Also absolut Independent Cinema, oder? Ist so eher deins.
Ja, ich überlege aber, ob ich einen Blockbuster irgendwie empfehlen kann. Aber mir fällt jetzt irgendwie nichts ein auf die Schnelle. Eher Independent Cinema, dort fühle ich mich.
Und internationales Kino. Irgendwas Österreichisches auch dabei, wo du sagst, den mag ich?
Oh, es gibt so vieles, auch Österreichisches. Haneke, Amour, auch ein Film, der mich komplett zerstört hat. Also Amour kann ich auch nur empfehlen. Ist auch nicht etwas, was man sich jeden Tag anschauen kann, aber zumindest einmal sollte man sich diesem Film stellen.
Ich habe es noch nicht geschafft.
Wirklich?
Nein, ich konnte nicht.
Nimm es dir vor, aber nimm dir dann den ganzen Tag frei oder so, weil du wirst Zeit brauchen, um dich zu erholen. Aber auch ein sensationeller Film, ja.
Okay, Lilian, vielen Dank.
Ich sage danke.
Tschüss.
Ciao. TV Media. So habe ich das noch nie gesehen.